Ja, hallo, von meiner Seite auch. Schön, dass ihr da seid. Damit wir heute Morgen, Mittag besser gesagt, auch schön wach bleiben, habe ich uns zum Einstieg was mitgebracht. Das erinnert den einen oder anderen vielleicht ein bisschen an Kindergottesdienst. Und zwar habe ich Bilder dabei von Filmen. Und ihr dürft jetzt gleich erraten, aus welchen Filmen die denn stammen. Und vielleicht wisst ihr ja auch sogar, wie die Person heißt. Und natürlich gibt es dafür eine Belohnung. Was denn sonst? Also, bereit für Bild Nummer 1? Ja, alles steht Kopf. Wer hat das als erstes gesagt? Ah, ja, sehr gut. Jetzt sehen wir, ob ich werfen kann. Fast. Okay, auf zum nächsten Bild. Ich einfach unverbesserlich, genau. Nicht die Minions, sondern ich einfach unverbesserlich. Das ist Agnes, die sich gerade darauf freut, dass es Einhörner tatsächlich gibt. Dann das nächste Bild. Ja, richtig, die Eiskönigin. Das ist Anna, noch als Kind. Und ein letztes Bild, ein bisschen schwieriger, mal schauen, ob ihr drauf kommt. Rapunzel. Richtig, Rapunzel neu verföhnt. Das ist das Chamäleon Pascal, das Rapunzel immer schön treu begleitet. Genau. Ja, hier sehen wir sie nochmal alle zusammen. Und daran seht ihr vielleicht schon, dass ich Animationsfilme liebe. Und ich liebe nicht nur Animationsfilme, sondern ich liebe es vor allem, mit jungen Menschen zu arbeiten. Mich von jungen Menschen umgeben zu wissen. Und deswegen liebe ich das auch hier zu sein. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin Debbie, bin 22 Jahre alt, studiere am Theologischen Seminar Beröa. Das ist zwischen Darmstadt und Frankfurt. Und da bin ich immer unter der Woche. Darf da fleißig die Schulbank drücken und lernen. Und am Wochenende bin ich hier, bringe mich in der Gemeinde ein und eben insbesondere in der Jugendarbeit. Genau, diese Bilder, die haben alle eine Gemeinsamkeit. In diesen übertrieben gigantisch dargestellten Augen erkennt man ein Gefühl. Ein Gefühl, das sich ganz schwer in Worte fassen lässt. Es ist irgendwie Freude, aber noch viel mehr als das. Es ist irgendwie ein Staunen, eine Bewunderung, irgendwie auch Hoffnung. Oder einen Frieden. Und um euch dieses Gefühl vielleicht ein bisschen näher zu bringen, will ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Weihnachtsgeschichte. Heute ist erster Advent, da darf man schon ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Genau, und das geht um die kleine Gwen. Die ist auch aus einem Film, nämlich aus Arthur Weihnachtsmann. Und Gwen glaubt fest an den Weihnachtsmann. Sie schreibt ihm einen herzerwärmenden Brief und wünscht sich von ihm, falls er denn überhaupt kommen kann, ohne dass die Rentiere verbrennen, weil die so schnell fliegen müssen, weil die ja in einer Nacht zu allen Kindern kommen müssen. Sie wünscht sich von ihm ein pinkes Fahrrad mit Stützrädern. Was denn sonst? Ganz klar. Und in diesem Film ist der Weihnachtsmann eine ganze Familie von Weihnachtsmännern. Und dann gab es dieses unverzeihliche Missgeschick, dass das Geschenk von der kleinen Gwen einfach vergessen wurde. Es wurde nicht ausgeliefert. Und dann gab es Arthur, der Weihnachtsmann, der eigentlich von allen anderen immer nur belächelt wurde. Und er hat den Entschluss gefasst, er wird Gwen dieses Geschenk bringen. Er hat ihren Brief gelesen, ihren Wunsch und hat ihr gesagt, du wirst es bekommen. Und jetzt setzt er daran, dieses Versprechen zu erfüllen und schafft es letztendlich in letzter Sekunde, dieses Geschenk unter den Baum zu legen. Gwen wacht also am nächsten Morgen auf und von ihrem Bett geht so ein Geschenkband aus, bis runter an den Baum, wo das Geschenk steht. Und sie wacht auf, sieht dieses Band, hüpft aus ihrem Bett, ruft voller Begeisterung und Vorfreude nach ihren Eltern, rennt die Treppe runter hin zu dem Baum, sieht das Geschenk und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Sie packt es aus und fährt mit diesem nagelneuen pinken Fahrrad durchs Wohnzimmer. Was für ein Gefühl. Sie hat so lange drauf gewartet, sie hat sich so sehr gewünscht, dass sie endlich dieses Fahrrad hat. Und jetzt ist es endlich soweit. Es ist Weihnachten. Die Sehnsucht nach diesem Morgen war wahrscheinlich am Abend davor so groß, dass sie nicht einschlafen konnte, weil sie so voller Vorfreude und Hoffnung war. Und ihre Augen haben gestrahlt, dass es endlich soweit war und sie das Geschenk endlich auspacken durfte. Was für ein gigantisches Gefühl. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch das in mehr oder weniger, wenn etwas, wonach man sich sehnt, wahr wird, wenn ein Versprechen eingelöst wird. Oder wenn jemand, den man vermisst hat und seit langer Zeit nicht gesehen hat, den auf einmal wieder sieht. Wenn ein Wunsch in Erfüllung geht. Da herrscht Freude, pure Freude. Und das sagt schon die Bibel in Sprüche 13, 12. Langes Warten macht das Herz krank, aber wenn Träume wahr werden, herrscht Leben und Freude. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, ein erfüllter Wunsch gibt neues Leben. Dieses Gefühl, von dem ich hier rede, das belebt ganz neu. Das schenkt eine Lebensenergie und eine ganz neue Lebensqualität. Aber es heißt hier auch, langes Warten macht das Herz krank. Und ich meine, niemand von uns wartet gern. Und trotzdem warten wir jeden Tag. An der Ampel, auf den Zug oder auf dem Bus. Wir stehen in der Schlange am Supermarkt oder warten beim Arzt. Es gibt tausend Möglichkeiten, wo wir warten. Und warten macht das Herz krank. Und damit ist wahrscheinlich nicht unbedingt dieses Alltägliche gemeint, auch wenn das garantiert auch lästig ist, sondern mehr so ein langfristiges über Tagen, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg. Ein Warten auf Veränderung, auf einen Neuanfang, dass Dinge sich endlich zum Guten wenden. Darauf, dass ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Man seinen Lebenspartner endlich kennenlernt oder dass man befördert wird, dass die Schule endlich vorbei ist, man mit der Ausbildung fertig ist, im Studium, irgendwas. Warten darauf, dass Gott sich vielleicht auch endlich mal zeigt oder es eingreift. Worauf wartest du? Genau darum soll es heute gehen und der Frage wollen wir uns gemeinsam stellen. Worauf wartest du? Weil ich glaube, jeder von uns wartet auf irgendwas. Und deswegen wollen wir heute uns mit einem Mann beschäftigen aus der Bibel, der auch seit Jahren, Jahrzehnten, wahrscheinlich schon sein ganzes Leben lang gewartet hat. Er wartet darauf, dass Gott das Versprechen, das er ihm gegeben hat, einlöst. Er wartet darauf, dass sein Wunsch, sein Traum endlich in Erfüllung geht. Er hat nur dieses eine Ziel, nur diese eine Perspektive, nur diese Hoffnung in seinem Leben. Auch wenn garantiert mal Zweifel da waren, hat er daran festgehalten. Auch wenn er sich gefragt hat, wie lange noch und wenn sein Herz mal müde wurde von diesem ganzen Warten. Und dieser Mann, der spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle in der Bibel. Der wird nur an dieser einen Stelle erwähnt. Und selbst da spielt er jetzt nicht die krasseste Hauptrolle oder so. Aber er fasziniert mich. Und die Geschichte fasziniert mich. Und bevor wir uns die jetzt angucken werden, will ich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, mitten unter uns. Und danke, dass du lebendig bist, dass du zu uns sprichst und uns begegnen willst. Und ich bete, dass du unsere Herzen und Ohren weit aufmachst für das, was du uns heute sagen willst. Und dass ich echt deine Worte durch dich sprechen darf. Hilf uns, auf dich zu hören und von dir zu lernen. Amen. Ich lese aus Lukas 2, Vers 25 bis 35. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hat ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden, und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viel im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Dieser Text steht relativ am Anfang vom Lukas-Evangelium. Er gehört quasi noch zur Einleitung, die sein ganzes Buch eröffnet. Und jeder weiß, die ersten paar Seiten von dem Buch, die müssen echt gut sein, damit man auch Lust hat, es weiterzulesen. Und Lukas macht es an dieser Stelle echt gut, weil die Juden schon seit Hunderten oder sogar seit Tausenden Jahren darauf warteten, dass ein Messias kommt. Sie haben gewartet darauf, dass ein Retter, ein Held oder ein König kommt, der herrschen wird und ewigen Frieden über das ganze Land bringt. Und jetzt eröffnet Lukas sein Buch, indem er davon berichtet, wieder Begegnungen sind, in denen gesagt wird, jetzt ist die Zeit gekommen und der Messias kommt. Lukas sagt, das Warten hat ein Ende. Und er berichtet dann davon, wie diese Verheißung erfüllt wird. Die uns alle mehr oder weniger bekannte Weihnachtsgeschichte. Nach 8 Tagen wird Jesus beschnitten, wie es damals üblich war bei den Juden. Und dann haben ihn seine Eltern in den Tempel gebracht, um ihn dem Herrn zu weihen. Also um ihm Gott ganz bewusst hinzugeben. Aber bevor es dazu kommt, findet diese Begegnung mit Simeon statt, von der wir gerade gelesen haben. Und das ist eine Begegnung, die klar macht, dass Gottes Verheißung jetzt wirklich erfüllt ist und dass Jesus wirklich der versprochene Messias ist. Eine Begegnung, die aber auch das Bild der Juden damals auf eine gewisse Art und Weise sprengte, weil die mit jemandem gerechnet haben, der so viel Macht hat und damit so offensichtlich kommt, dass ihn jeder erkennen würde. Aber dieser Messias hier war klein und unscheinbar und ein gewöhnliches Kind. Aber jetzt lasst uns nochmal von vorne da durchgehen und schauen, wer ist denn eigentlich dieser Simeon? Und hier lesen wir von ihm, dass er gerecht und gottesfürchtig ist. Gerecht und gottesfürchtig, das sind Ausdrücke, die werden nicht oft in der Bibel benutzt, um Menschen zu beschreiben. Das macht ihn irgendwie besonders. Er war besonders. Und auch, dass es von ihm heißt, dass der Heilige Geist auf ihm ist, das weist ihn als eine besondere Person aus. Vor Pfingsten hatten nur ausgewählte Menschen für eine gewisse Zeit und eine bestimmte Aufgabe den Heiligen Geist. Und Simeon hatte ihn. Simeons Aufgabe war es, den Messias zu erkennen und ihn zu verkünden. Aber was Simeon ausmacht und mich ebenso fasziniert an ihm, ist dieses Erwartet. Erwartet sehnsüchtig, heißt es hier. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, dass er Jesus sehen wird, bevor er stirbt. Und daran hat er festgehalten. Und seine Sehnsucht nach einer Begegnung mit Jesus und dass dieser Frieden und Trost in Person auf die Welt kommt, die war gigantisch. Sehnsucht. Sehnsucht ist ein starkes Verlangen nach jemandem oder etwas. Der Drang oder Wunsch nach was. Das ist was ganz Tiefsitzendes, ein ganz tiefes Gefühl. Und warten. Warten bedeutet Zeit verstreichen lassen, bis jemand kommt oder etwas eintritt. Warten ist Hoffen auf das Zukünftige. Warten bedeutet aushalten, ausharren. Und jeder von uns hat schon mal gewartet und weiß, wenn man wartet, dann vergeht die Zeit auf einmal so unendlich langsam. Und jetzt stellt euch diese beiden Sachen in Kombination vor, dieses innere Verlangen, dieser Drang nach was und dann dieses Warten, diese Zeit, die nicht vergehen will. Das ist ein Zustand, der einen innerlich, glaube ich, fast zerfetzt und der manchmal fast unaushaltbar scheint, weil da immer diese Frage ist, wie lange noch? Wann ist es endlich soweit? Und Gwen mit ihrem Fahrrad, die wusste ganz genau, wann es soweit ist. Sie wusste an Weihnachten, da bekomme ich das. Und trotzdem hat sie sehnsüchtig gewartet und konnte es nicht abwarten. Simeon wusste nicht, wann es passiert. Er wusste nur, dass es passiert, aber nicht wann. Wie viel krasser und schlimmer ist das, das auszuhalten. Ich bin sicher, an manchen Tagen hat es ihn fast innerlich zerstört, weil er das nicht ertragen hat, dieses Warten und dieses Nicht-Wissen, wann es soweit ist. Worauf wartest du? Wonach sehnst du dich? Wonach sehnt sich dein Herz? Was zerfetzt dich manchmal so innerlich schier, weil du dich fragst, wie lange noch? Wann ist es endlich soweit? Und dann kommt der Tag, an dem das Warten für Simeon endlich ein Ende hat. Simeon geht zum Tempel und ob er da schon weiß, was da passiert, wissen wir nicht. Wir lesen nur, dass der Heilige Geist ihn dahin führt. Und in diesem Tempel trifft er auf die Familie, auf Maria, Josef und Jesus. Er sieht sie und spätestens in dem Moment weiß er genau, was hier passiert. Gott hält sein Versprechen. Er, Simeon, sieht den Retter, den Messias mit eigenen Augen. Und obwohl sich von außen betrachtet noch gar nichts geändert hat und dieser Messias nur ein kleines, hilfloses Kind war, war in Simeon auf einmal was anderes. Nein, der Messias hat nicht von der einen auf die andere Sekunde Frieden gebracht. Und das hat garantiert auch das Bild von Simeon gesprengt. Und dennoch, Jesus ist da Und das schenkt Simeon einen Frieden, der über alles Logische hinausgeht. Das war der Frieden, der darin bestand, dass er jetzt einfach weiß, Jesus ist da. Auch wenn dadurch nicht alles gut ist. Und er nimmt Jesus auf den Arm und fängt an, prophetische Worte über ihn zu sprechen, die wir hier nochmal lesen. Er sagt, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Nun kann ich in Frieden sterben. Wow. Frieden. Frieden ist der Zustand innerer Gelassenheit und Ruhe. Ruhe, eine beruhigende Stille, vielleicht auch Erfüllung. Der krasse Kontrast zu diesem sehnsüchtig Warten. Auf einmal einfach nur Frieden. Und egal wer du bist und woher du kommst und wonach du dich sehnst und worauf du vielleicht wartest, ich glaube, wir alle sehnen uns irgendwo nach Frieden. Ja, garantiert auch nach äußerlichem Frieden, aber vor allem auch nach innerlichem Frieden. Nach Zufriedenheit, nach Erfüllung, nach Sinn. Dass unser Herz endlich mal zur Ruhe kommt. Und ich glaube, hier ist der entscheidende Punkt. Jeder von uns hat Träume, Wünsche, Sehnsüchte, das ist ganz normal. Aber was ist unser Motiv dahinter? Auf was warten wir wirklich? Wonach sehnen wir uns wirklich? Und ich merke bei mir, dass ganz oft, egal wonach ich mich sehne und was ich mir wünsche und worauf ich warte, dass ich mir im Grunde eigentlich nur eins wünsche, Frieden, dass mein Herz endlich ruhig wird. Aber es gibt eben nur eine einzige Sache auf dieser Welt, die das auf lange Zeit hin auch wirklich machen kann. Und das ist Jesus. Und im Gegensatz zu Simeon müssen wir nicht erst unser ganzes Leben lang darauf warten, bis er kommt. Weil Jesus war bereits da und er hat die Lage für uns für immer verändert. Frieden mit Gott und uns selbst ist möglich. Und nein, auch als Christ hat man nicht unbedingt immer Frieden im Herzen. Ich bin sogar Meister da drin, unzufrieden zu sein und mir Dinge zu wünschen und mich nach Dingen zu sehen, die mir eigentlich nur kurzfristigen Frieden schenken. Aber genau wie Simeon bin ich Jesus begegnet und das hat mein Leben verändert. Und genau wie er weiß ich seit dem Tag an, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt alles gut ist, aber dass er immer da ist. Und das ist es, was mir Frieden und Ruhe schenkt. Und seitdem habe ich immer wieder Begegnungen mit Jesus und in den Momenten und in den Zeiten, wo das seltener wird und wo sich Unfrieden in mein Herz einschleichen will, weil die Welt und ich nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. In den Momenten muss ich mich immer wieder daran erinnern. An die Momente, in denen ich Jesus begegnet bin. An die Momente, in denen ich diesen Frieden erlebt habe. Die Momente, in denen meine tiefsten Sehnsüchte gestillt waren. Die Momente, in denen mein Herz ruhig und gelassen sein konnte, diesen Frieden hatte. Und dann erinnere ich mich, dass Jesus immer noch da ist und sein Frieden, auch wenn es sich vielleicht mal anders anfühlt. Was ist mit dir? Hast du diesen Frieden schon mal erlebt? Hattest du schon mal eine Begegnung mit Jesus, die gefühlt alles verändert hat? Und wo stehst du jetzt? Worauf wartest du wirklich? Weiter sagt Simeon, wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Seine Augen haben den Retter gesehen und das gibt ihm Frieden. Nimmt ihm eben sogar die Angst vor dem Tod. Er sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Und das ist, weil hier zwei Zeitalter aufeinandertreffen. Mit Jesus bricht ein neues Zeitalter an. Ein Zeitalter, in dem es allen Menschen möglich ist, zu Gott zu kommen und denselben Frieden zu erleben, den Simeon hier erlebt hat. Frieden, der über dieses Leben hinausragt. Denn Jesus hat die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt. Jesus hat die Konsequenz für all die Schuld und die Fehler, die wir gemacht haben, auf sich genommen. Und diese Konsequenz war der Tod. Jesus kam als der Sohn Gottes auf diese Erde. Er war vollkommen ohne Schuld und Fehler, hat den Menschen gezeigt, wer und wie Gott ist und starb dann an unserer Stelle. Jesus starb für dich und für mich, für deine und meine Schuld, damit wir frei davon sind und Beziehung mit Gott möglich ist. Und wenn du das glaubst und dich für Jesus entscheidest, dann kannst du eben eine Beziehung zu Gott haben und diesen Frieden erleben. Und wenn es dann mit deinem Leben langsam zu Ende geht, dann darfst du auch die Gewissheit haben, dass am Ende du bei Jesus sein wirst. Das ist der Frieden, den Jesus gebracht hat. Den man eben vielleicht nicht immer spürt, aber dieser Frieden ist ein unumstößlicher Fakt. Und er ist möglich, auch für uns, heute, jetzt und hier. Deswegen, wenn du diesen Frieden bereits erlebt hast, dann warte nicht länger. Erinnere dich heute neu daran, was Jesus für dich getan hat. Erinnere dich an all die Momente, an die Begegnungen, die du schon mit ihm hattest, in denen du ihn gespürt hast, in denen du diesen Frieden gespürt hast. Und dann erinnere dich nicht nur dran, sondern lass andere dran teilhaben. So wie Simeon nicht darüber schweigen konnte, wer Jesus ist. Und ich habe vorher gesagt, dass ich an einem theologischen Seminar studiere und Bibelschule mache. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Vollblut-Evangelisten, der jedem was von Jesus auf der Straße erzählt. Und ich kenne solche Menschen, ich habe mit Studenten, die das können, die, egal wo sie sind, mit Leuten ins Gespräch kommen und über Jesus reden, ohne dass es irgendwie unangenehm oder peinlich ist. Und wenn du das kannst, genial, dann mach's. Ich kann's nicht. Und dann gibt's Menschen, die haben einfach so eine Art und Weise, die haben eine Ausstrahlung, denen schaust du in die Augen und du spürst förmlich den Frieden. Ich liebe solche Menschen, weil die so unendlich gut tun. Aber auch das bin ich nicht. Meine Art, was von diesem Frieden weiterzugeben, ist es, da zu sein. Einfach für Menschen da zu sein. Vor allem für Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen. Und es können Obdachlose oder Frauen im Rotlichtmilieu oder einfach einsame alte Menschen sein. Ihnen was zu geben, fällt mir so einfach, weil es nicht viel braucht außer Zeit. Und dasselbe ist es auch mit den Kids von Fed Mid Open, unserer offenen Jugendarbeit, die immer Samstagnachmittags hier stattfindet, wo die Kids einfach aus der Nachbarschaft vorbeikommen. Alles, was ich mache, ist, mit ihnen zu spielen und Zeit mit ihnen zu verbringen, für sie da zu sein, hin und wieder zu gucken, dass alle am Leben bleiben und noch Spaß dabei haben. Aber es ist nicht viel, was ich da mache. Aber es gibt ihnen so unendlich viel. Und einer von diesen Jungs, der da als kommt, der hat so eine Prayer and Praise Card ausgefüllt, die wir in der Jugend benutzen, um Gebetsanliegen und eben auch Gebetserhörungen zu sammeln. Und der hat ja keinen christlichen Hintergrund, gar nichts. Und er sieht nur, da ist was, wo man draufschreiben kann, wofür man Danke sagen will. Und er schreibt da auf diese Karte drauf: FedMed macht so viel Spaß, es schenkt euch die Freude. Sie spielen oft mit uns und es macht sehr, sehr viel Spaß. Das hat mein Herz so bewegt und es tut es immer noch. Diesen Kids was Gutes zu tun, ist so einfach und tut mir so gut, weil es mich auch immer wieder daran erinnert, an den Frieden, den ich erlebt habe. Doppelter Effekt also. Ich tue ihnen was Gutes und erinnere mich selber gleichzeitig dran. Das ist meine Art. Was ist deine? Also, worauf wartest du? Wenn du Jesus kennst und seinen Frieden erlebt hast, dann erinnere dich daran und werd aktiv. In deiner Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Schule, in der Gemeinde, lad jemanden zu dem großen Tag ein, am 17.12. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Und jeder Mensch sehnt sich nach Frieden. Und wenn du ihn hast, dann weckt die Sehnsucht den anderen danach, ihn ebenfalls zu bekommen, und zeig ihnen den Weg dahin. Jesus. Denn es ist möglich. Das Warten hatte vor über 2000 Jahren, als Jesus hier auf die Erde kam, ein Ende. Es gibt keinen Grund mehr zu warten. Und dann gehen die prophetischen Worte von Simeon noch weiter. Damit bringt er eigentlich so den wichtigsten Punkt überhaupt zur Sprache. Und das lesen wir jetzt nochmal in einer anderen Übersetzung, die es ein bisschen klarer rüberbringt, was hier entscheidend ist. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria: Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Hier wird was angekündigt, was wir im späteren Leben von Jesu verwirklicht sehen. Dass er Scheidung ins Volk bringt. Dass die einen ihn annehmen und die anderen ihn ablehnen. Aber sie müssen sich alle entscheiden und sich klar positionieren. Bei Jesus gab es nur schwarz oder weiß, dieses krasse für ihn oder gegen ihn. Da gibt es kein Grau. Neutral gibt es nicht. Und so ähnlich ist das mit zum Beispiel Salt and Vinegar Chips. Also Chips mit Essiggeschmack. Die Engländer lieben sie, ich auch. Und es gibt Menschen, die lieben sie und es gibt Menschen, die hassen sie. Aber ich habe persönlich noch keinen einzigen getroffen, der sie einfach nur okay findet. Und vielleicht findest du die okay, dann hinkt mein Beispiel. Aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Es gibt nur dafür oder dagegen. Aber sich eben klar positionieren und entscheiden, ob man was mag oder nicht, kann man erst, wenn man sich genau informiert hat darüber oder im Fall von diesen Chips eben, wenn man sie probiert hat. Und so ähnlich ist das mit Jesus. Je mehr du von Jesus hörst, desto besser lernst du ihn kennen. Und irgendwann, wenn du noch nicht an diesem Punkt warst, wirst du in deinem Leben an den Punkt kommen, dass du dich entscheiden musst. Entscheiden musst, was du von Jesus hältst und über ihn denkst. Du musst entscheiden, ob du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, der für dich starb, damit Beziehung mit Gott und Frieden möglich ist, oder ob er das nicht ist. Und wenn du dich nicht entscheidest, entscheidest du dich automatisch gegen ihn. Das ist eine ganz natürliche Sache. Man kann sich nicht nicht entscheiden. Und ich selbst bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mir wurde sozusagen von klein auf Jesus eingeimpft. Aber das hat nicht gereicht. Das hat mir keinen Frieden geschenkt. Und so kam ich im Laufe meines Lebens an den Punkt, wo ich mich diese Entscheidung stellen musste. Ich kannte die ganzen Geschichten von Jesus in- und auswendig. Und das hat mich vor die Frage gestellt, glaube ich das? Glaube ich, dass das wahr ist? Glaube ich, dass Jesus der ist, für den er in der Bibel ausgegeben wird? Ganz oder gar nicht? Und ich habe mich für ganz entschieden. Und dadurch geht es mir jetzt nicht unbedingt immer besser oder ich bin ein besserer Mensch oder sowas, nichts dergleichen. Aber ich habe Jesus, der immer bei mir ist. Und ich habe ihn erlebt, bin ihm begegnet und habe diesen Frieden erlebt. Und deswegen gibt es für mich kein Zurück mehr, weil ich was gefunden habe, was mir Sinn und Hoffnung und Frieden schenkt. Er schenkt mir alles, wonach sich mein Herz sehnt. Nur bei ihm finde ich das. Und deswegen will ich dir Mut machen. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, ihm noch nicht begegnet bist und diesen Frieden noch nicht erlebt hast, oder wenn du von klein auf von Jesus gehört hast, aber dich noch nie persönlich für ihn entschieden hast, dann überlegst dir, erfahr mehr über ihn und find raus, wer er war und wer er ist. Und dann entscheide dich, aber geh dem nach. Und Andreas, du darfst gern schon nach vorne kommen ans Klavier. Und wenn du schon an Jesus glaubst und diesen Frieden erlebt hast, dann erinnere dich nicht immer wieder neu daran, also erinnere dich schon neu daran, aber bleib da nicht stehen, geh weiter. Lass andere daran teilhaben. Behalte es nicht für dich, sondern erzähl davon, wie Simeon es nicht für sich behalten konnte, dass er diesen Frieden erlebt hat. Aber vielleicht sitzt du heute auch hier oder schaust aus dem Internet zu und du glaubst eigentlich an Jesus. Aber die letzte Begegnung, das letzte Mal, dass du diesen Frieden erlebt hast, das ist so unendlich lange her und dein Herz weiß eigentlich schon gar nicht mehr, ob das wirklich wahr ist. Dann lass dir gesagt sein, damit bist du nicht alleine. Ich kenne das und ich glaube, jeder kennt das. Gib nicht auf, hör nicht auf zu glauben oder entscheide dich neu daran zu glauben. Und bitte Gott um eine neue Begegnung mit ihm und seinem Frieden. Denn es ist möglich. Also, worauf wartest du? Wenn du auf Frieden wartest, der ist vor über 2000 Jahren auf die Erde gekommen, damit du ihn heute, jetzt und hier erleben kannst. Aber damit das möglich ist, braucht es eine klare und persönliche Entscheidung für Jesus. Und ich schließe mit einem Zitat von C.S. Lewis. Wenn ich eine Sehnsucht in mir spüre, die durch keine Erfahrung in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin.
Ja, Deborah, herzlichen Dank für deine mutmachenden Worte. Schon cool, du bist erst 22 und da fühle ich mich mit 50 wie ein alter Sack. Ist aber nicht so schlimm. Ich finde das schön, weil du hast mit 22 Jahren schon Erfahrung gemacht, die habe ich erst mit 26 gemacht, die allerersten. Und dann habe ich mich auch zu diesem Jesus bekannt und das war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Weil man hat viele Herausforderungen im Leben und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne diese Ewigkeitsperspektive von diesem Jesus hätte ich gar keinen Grund hier zu sein. Er hat auch noch einen Job für mich und einen Job, den möchte ich gerne in Anspruch nehmen, weil ich möchte dich persönlich einladen, der du heute hier bist, auch dich oder sie im Internet, das zu beherzigen, was die Deborah gerade gesagt hat, nämlich worauf wartest du noch? Natürlich kannst du bis Weihnachten warten, aber Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen und dem Simeon begegnet. Und der Simeon, der war alt, der hatte Zeit zu gehen, aber du bist vielleicht noch jung, darfst noch ein bisschen hierbleiben. Und die beste Entscheidung, die du treffen kannst, ist heute eine Ewigkeitsentscheidung zu treffen. Weil dann hast du eine Perspektive mit diesem lebendigen Gott, mit diesem Jesus im Himmel für die Ewigkeit. Und mein größter Wunsch und derer aller hier in der Leitung auch der Gemeinde ist, dass wir uns da alle wiedersehen und ein ewiges Fest feiern. Und ich möchte dich jetzt persönlich einladen, ein ganz kurzes Gebet nachzusprechen, auch wenn du das vielleicht schon mal gemacht hast. Dann kannst du das jetzt gerne mitbeten für diejenigen. Das kannst du auch zu Hause am Internet machen, das ist kein Problem. Dann wirst du eine Ewigkeitsperspektive haben mit dauerhaftem Frieden, der dich überleben lässt, hier und in der Ewigkeit ganz bestimmt. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir dafür, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich nehme jetzt deine Vergebung an. Ich folge dir mein Leben lang. Danke, dass ich dein Kind heißen darf. Amen.